Während Schulkinder und Vorschulalter, die reden schon mit uns, ich muss ihnen nur auch zeigen, dass sie mit mir reden können. Wenn wir jetzt nochmal zu den Emotionen zurückgehen, dann ist es für ein Vorschulkind so, dass es seine Emotionen relativ deutlich ausdrückt, vielleicht nicht in einer Weise, wie ich es verstehe, aber deutlich. Und dass es sich normalerweise an die Bezugsperson auch wendet, wenn da überhaupt die Möglichkeit besteht. Bei Schulkindern haben wir das Problem, wenn das Schulkind sieht, dass die Mama weint und traurig ist, dann wird es die Mama nichts mehr fragen, weil jedes Mal, wenn es die Mama auf den Papa anredet, fängt die an weinen und er will die Mama ja schützen. Das heißt, bei Schulkindern ist es oft so, dass wir eine andere Person brauchen, die auch wieder ruhiger ist, die in der Lage ist, dem Kind seine Fragen zu beantworten, weil bei der Mama wird es nicht fragen. Bei Jugendlichen ist es noch viel schwieriger, weil die reden mit uns jetzt überhaupt nicht mehr, sondern nur mit ihren gleichaltrigen Freunden. Da muss ich einen anderen Zugang finden, dass ich überhaupt noch mitkriege, wie es dem geht. Ich erzähle Ihnen dann später ein Beispiel dazu. Gut, der Umgang mit Emotionen also. Kinder halten negative Emotionen nicht so lange aus wie Erwachsene. Das ist ganz typisch. Das gilt auch für Jugendliche übrigens. Was heißt das? Sie switchen aus der Emotion raus. Kinder wie Jugendliche. Kinder haben eine Fähigkeit, die könnten wir auch gut brauchen in der Trauerarbeit. Während für Erwachsene Trauer etwas ist, wir haben so die Vorstellung, vor allem in unserem Kulturkreis, Trauer ist am Anfang, trauern wir ganz fest. Da lassen wir am besten den ganzen Alltag sausen und trauern ganz fürchterlich. Und dann, so nach 2, 3, 4 Wochen, war es jetzt in unserer Kultur schon wieder Zeit, dass wir wieder normal funktionieren. Funktioniert natürlich nicht so, funktioniert Trauer nicht. Erst einmal dauert Trauer jahrelang, manchmal ein Leben lang. Und zweitens ist Trauer diskontinuierlich. Also sie geht auf und ab. Kinder wissen das. Und Kinder trauern auch diskontinuierlich und viel länger als Erwachsene. Aber dass sie diskontinuierlich trauern, das heißt einmal ganz viel und dann wieder weg und schnell rausgehen aus der Trauer, unterschätzen Erwachsene oft die Trauer vom Kind. Beispiel, wir haben einen kleinen Buben, der ist 7, dessen Mama ist gestorben. Der ist bei der Beerdigung und er muss ganz fest weinen, weil er so traurig ist. Dann rennt irgendwie hinten ein Katz vorbei. Sofort, zack, ist er weg, der Katz hinterher. Und dann ist es auch wieder ganz lustig mit der Katz. Ein bisschen später dann, wie die Beerdigung vorbei ist, will er jetzt nicht gehen. Weil er muss sich ja noch von der Mama verabschieden. Er gibt keine Ruhe, vor er nicht der Mama ein Buch vorgelesen hat. Für ihn, er braucht sein eigenes Ritual. Dann ist er auch wieder traurig. Aber dann muss er auch relativ schnell wieder rausgehen, weil er es nicht aushaltet. Was wir als Erwachsene tun müssen, wir müssen die Kinder das ermöglichen, dieses Rausgehen aus der Trauer. Was wir oft machen in der Krisenintervention für Kinder, ist nur einfach Spielzeug zur Verfügung stellen. Oft einmal, auch da ist es oft einmal gescheit, wenn der Fernseher angeschalten ist. Einfach nur eine Möglichkeit, sich selber aus der Situation rauszunehmen. Ist für Kinder ganz wichtig und für Jugendliche genauso. Spielangebote, Ablenkungsmöglichkeiten, aber auch Alltag. Und jetzt kommen wir wieder zur Erwachsenentrauer. Unsere Trauer als Erwachsene ist so, dass wir am Anfang den Alltag sausen lassen. Jetzt ist es wurscht, wann wir Mittagessen, oder setzen wir uns nicht mehr alle gemeinsam an den Tisch. Jeder nimmt sich einfach irgendwann irgendwas aus dem Kühlschrank. Für Kinder ist es tödlich. Für Kinder heißt es bricht jetzt meine ganze Welt zusammen. Nicht nur der Papa ist gestorben, sondern gleichzeitig ist alles nicht mehr so, wie es war. Deswegen ist es zum Beispiel für Kinder eine der ersten Fragen, wenn ich die 5-Jährige nehme, von der ich vorhin geredet habe, für die 5-Jährige, wo eine der ersten Fragen ist, können wir jetzt in der Wohnung bleiben? Nicht deswegen, weil sie so weit denkt, dass wir jetzt vielleicht kein Geld mehr haben, weil der Papa nicht mehr da ist, sondern deswegen, weil sie sofort Angst hat, dass die ganze Familie zusammenbricht, dass alles, was vorher war, jetzt auf einmal nicht mehr da ist. Sie stellt auch ganz schnell die Frage, darf ich mal in den Kindergarten gehen? So dieser Alltag ist ganz was Wichtiges für Kinder. Und das ist oft etwas, was man als Erwachsene vollkommen vergisst. Gut, das gilt für Vorschulkinder, für Schulkinder, aber auch für Jugendliche. Wir haben zum Beispiel einen 18-Jährigen, der ist in der Situation, wo sein Vater verstorben ist und seine 2 Schwestern sind 7 und 11. Der kümmert sich den ganzen Nachmittag gemeinsam mit uns gut um seine Schwestern. Am Abend sagt er dann auf einmal zu seiner Mama, darf ich in die Disco gehen. Sie schaut ihn an und denkt, jetzt spinnt er komplett. Jetzt ist der Papa gestorben, der will in die Disco gehen. Ist er jetzt wahnsinnig? Für einen Jugendlichen ganz normal. Und das, was er braucht. Für uns in unserer erwachsenen Trauervorstellung ganz komisch. Wir haben ganz oft die Situation, es ist der Papa gestorben zum Beispiel und der 7-Jährige fragt, darf ich zum Maxi gehen spielen? für die Eltern, die Bezugspersonen, ganz befremdlich. Was will jetzt der zum Maxi gehen spielen? Wichtig für die Kinder ist aber, dass sie das dürfen, dass sie die Möglichkeit haben. Und auch Jugendliche. Beim Jugendlichen ist man dann oft viel strenger, weil man meint, der müsste ja schon wissen. Die trauen sich das manchmal auch gar nicht sagen. Gut. Der Emotionsausdruck ist je nach Alter unterschiedlich. Im Vorschulkind drücken die Kinder sich oft in der Trauer aggressiv aus. Wenn es ihnen zu viel wird, dann werden sie aggressiv. Das Typische für Vorschulkind ist oft einmal das gleichzeitige wahnsinnige Klammern und aggressiv sein. Das kann die Mama nicht mehr allein lassen, gleichzeitig ist es aber wahnsinnig aggressiv. Das macht es für die Bezugsperson ganz schwierig. Für ein Schulkind ist es oft der Rückzug. Schulkinder werden oft wahnsinnig unauffällig, die sind gar kein Problem, weil die wollen die Mama schützen. Und sie ziehen sich aber sehr zurück. Bei Schulkindern kriege ich oft überhaupt nicht mit, wie es ihnen geht. Bei Jugendlichen ist es auch der Rückzug, wobei da höre ich oft von den Eltern, was soll ich denn tun, meine Tochter redet nicht mit mir. Das allein ist noch kein Problem. Die Frage ist immer, redet sie nur mit ihnen nicht oder redet sie mit ihren Freundinnen auch nicht? Also zieht sie sich total zurück, auch vor ihren Freundinnen, dann müssen wir uns fürchten anfangen beim Jugendlichen. Aber wenn sie sich jetzt nur vor ihnen zurückzieht, müssen sie einen Weg finden, wie sie erfahren, ob es ihnen gut geht. Wir haben einen 14-Jährigen, dessen Freund hat sich umgebracht. Dessen Eltern machen sich wahnsinnig Sorgen um ihn. Er ist nämlich auch derjenige gewesen, der ihn gefunden hat und der erst die Hilfe geleistet hat. Sie machen sich fürchterlich Sorgen. Er redet kein Wort mit ihnen. Sie kriegen einfach nichts aus ihm aus. Wir raten in der Beratung den Eltern, passen Sie auf, der Jugendliche will auch deswegen nicht mit ihnen reden, nicht nur, weil er denkt, Erwachsene können mich nicht verstehen, sondern weil es ihm zu viel ist, darüber zu reden. Der hat Angst, er muss schon wieder über sein Ereignis reden. Das wird ihm zu viel. Sagen Sie ihm, du musst mit mir nicht über sein Ereignis reden. Nur ich muss wissen, wie es dir geht. Ich mache mir Sorgen um dich. Kannst du mir nicht irgendein Zeichen geben, dass es dir gut geht? Der 14-Jährige am nächsten Tag hat in der Früh einen Brief geschrieben und hat ihn beim Frühstück hingelegt. Und da hat er reingeschrieben, mir geht es gut, ihr müsst euch keine Sorgen machen. Das allein ist natürlich jetzt noch nicht die Entwarnung, aber man hat schon ein bisschen ein Gespür, wie geht es seinem Kind. Und das kann man in dem Fall auch gut nutzen, wenn man gleichzeitig versteht, der hat mich jetzt nicht als die primäre Person, mit der er reden will. Und das ist oft ganz schwer zu verstehen für Erwachsene. Gut, so die typischen Reaktionen von Kindern auf solche Ereignisse. Sie erinnern sich ans Ereignis und das haben wir als Erwachsene auch nach solchen Ereignissen. Das Schlimme ist, diese Erinnerungen ans Ereignis, die kommen einfach ohne, dass ich sie kontrollieren kann. Ich habe manchmal die Bilder im Kopf vom Ereignis, ich habe die Geräusche im Ohr. Das sind unkontrollierbare Erinnerungen. Das haben Kinder genauso wie Erwachsene. Kinder allerdings im Unterschied zu Erwachsenen, die spielen es dann oft nach. Das heißt, es kommt im Spiel daher, das Ereignis. Dieses Spielen, das sie da jetzt machen, ist kein normales Spielen. Das unterscheidet sich vom normalen Spielen so, dass ich merke, das macht dem Kind keinen Spaß und dass es oft so etwas Zwanghaftes hat. Also es wird immer gleich nachgespielt. Und dass der Handlungsbogen nicht geschlossen wird. Ich werde später dann nochmal kurz darauf eingehen. Das heißt, dass das Spiel nicht zu Ende geht. Also es wird zum Beispiel immer wieder wird der Puppe der Arm ausgerissen. Aber es passiert nichts. Die Puppe wird nicht verbunden, sie kommt nicht ins Krankenhaus, es wird der Handlungsbogen nicht geschlossen. Es bricht einfach ein ins normale Spiel und dann geht es wieder anders weiter. Übererregtheit heißt, das Kind, wie der Erwachsene auch, nach so einem Ereignis, hat zu viele Stresshormone im Körper, kann sich nicht konzentrieren, kann nicht gescheit schlafen, ist vielleicht reizbarer, aggressiver als sonst. Das dauert eine Weile nach dem Ereignis, bis es wieder runtergeht. Vermeidung hast. Das Kind versucht natürlich alles zu vermeiden, was sich an Ereignis erinnert. Und das ist jetzt auch für Erwachsene oft schwer zu begreifen. Das Kind verweigert sich oft in bestimmten Situationen, man weiß nicht warum. Zum Beispiel etwas, was man vielleicht nachvollziehen kann. Ein 8 Monate altes Kind, das in einen Autounfall verwickelt war, weigert sich und kriegt jedes Mal einen Tobsuchtsanfall, wenn man es versucht, in Hochstuhl beim Essen zu sitzen. Weil der Hochstuhl ist das gleiche wie der Kindersitz. Jetzt fällt mir vielleicht auf, oder ich weiß, ich merke es, dass das Kind jetzt vielleicht, dass es schwierig ist, das Kind ins Auto zu sitzen und es mag vielleicht nicht angeschnallt sein. Also muss ich mir da mal was überlegen. Dass es aber der Stuhl beim Sitz, beim Essen auch ist, das denke ich vielleicht nicht mit. Wir haben einen 8-Jährigen, der ist im Krankenhaus nach einem Autounfall und der isst auf einmal keine Cornflakes mehr. Vorher waren Cornflakes sein Lieblingsfrühstück. Deswegen, weil der Geruch ihn an den Geruch, an den Unfallort erinnert. Da können Ereignisse oder Anteile sein, die Sie überhaupt nicht nachvollziehen können, die für das Kind ein sogenannter Auslöser sind, und das vermeidet das Kind. Beim Vermeiden ist es jetzt ein bisschen schwierig für uns Erwachsene, weil es heißt, vermeiden, bestimmte Auslöser vermeide ich dann wirklich mit dem Kind, den man halt vermeiden kann. Jetzt muss aber ein Kind früher oder später wieder in den Autositz rein und auch ins Auto. Da geht es jetzt darum, bei Erwachsenen wie bei Kindern, dass sie versuchen, möglichst einen sicheren Rahmen für das zu schaffen. Dann schauen wir mal, ob das Kind bei irgendjemandem am Schoß im Auto sitzt. Dann schauen wir mal, ob sie in jedes Auto nicht einsteigt oder nur in bestimmte Autos und so weiter. Das heißt, man versucht langsam wieder das Kind dran zu gewöhnen, aber man muss es auch versuchen. Regression heißt, das Kind, das macht wieder ins Bett. Das Kind tut wieder Daumen lutschen. Das Kind fällt zurück auf frühere Entwicklungsstufen. Klammern ist ganz was Häufiges. Das Kind lässt die Mama nicht einmal mehr allein aufs Klo gehen. Aggression, Rückzug und bei Jugendlichen oft Risikoverhalten. Das heißt, sie verhalten sich extrem riskant. Was ist jetzt besonders bei Kindern? Sie verstehen das Ereignis und den Tod nicht so wie Erwachsene, haben wir schon gesagt. Sie halten negative Emotionen nicht so lange aus und deswegen muss man sie auch switchen lassen. Bei Schulkindern ist oft so, die schämen sich ganz schnell. Das heißt, Schulkinder sagen oft, ich mag nicht auf die Beerdigung mitgehen, aber sie erklären es uns nicht. Warum mögen sie nicht? Oft, weil sie Angst haben, sie müssen weinen vor anderen Leuten und da schämen sie sich. Aber gleichzeitig fühlen sie sich auch sehr, sehr verantwortlich für den Erwachsenen. Das heißt, sie sind oft ganz besonders unauffällig, um die Mama nicht zu überfordern. Sie drücken Emotionen anders aus und Jugendliche wenden sich eher an Gleichaltrige. So, was brauchen jetzt die Kinder und Jugendlichen? Was brauchen sie? Ich fange auf der rechten Seite an. Was wir uns immer denken ist, es ist was Schlimmes passiert, also muss ganz was Tolles passieren, damit man es wieder heil macht. Und das stimmt nicht. Wenn was ganz was Schlimmes passiert ist, dann brauchen Kinder ganz was Normales. Sie brauchen nicht das Außergewöhnliche. Es passiert ganz was Schreckliches und jeder denkt, boah, es müssen 5 Therapeuten her und das Kind muss sofort irgendeine besondere Intervention kriegen. Das heißt nicht, dass das Kind keine Therapie braucht. Das kann schon sein, dass es es braucht. Aber was es vor allem braucht, sind ganz normale, verfügbare Bezugspersonen. Und das ist aber auch die Kunst für sie selber, dass sie es schaffen, in so einer Situation trotzdem noch eine normale, verfügbare Bezugsperson zu bleiben. Weil auf der einen Seite, weil sie selber in ihrer Trauer sind, aber auf der anderen Seite auch, weil sie unsicher werden im Umgang mit dem Kind. Und weil sie sich im Kind gegenüber vielleicht auch ein bisschen anders verhalten als sonst. Was man also braucht, ist eigentlich die Macht des Gewöhnlichen. Das heißt, eigentlich das, was normalerweise dem Kind auch hilft. Was heißt das? Das Kind braucht wahnsinnig viel Zuwendung und Sicherheit. Das ist jetzt halt so, wenn das Kind jetzt so etwas Schlimmes erlebt hat, dann wird es halt auch mit 8, 9, 10 Jahren wahrscheinlich am Abend bei Ihnen nur im Bett einschlafen. Das müssen sie halt dann einfach einmal tolerieren, solange wie es geht. Oder solange wie es das Kind braucht, damit es wieder genug Sicherheit hat. Das Kind braucht Alltag. Das heißt, es müssen die Alltagsroutinen aufrechterhalten werden. So wie es immer war. Wenn jetzt Kinder zum Beispiel beide Eltern verlieren, wie halte ich dann die Alltagsroutinen auf? Andere Bezugspersonen, die wissen, wie die Alltagsroutine geht, können da zum Beispiel einspringen. Sonst muss ich schauen, dass ich so schnell wie möglich neue Alltagsroutinen aufbaue. Was auch wichtig ist, ist nach so einem dramatischen Ereignis, manchmal oft, jetzt verändern wir noch alles Mögliche. Die Kinder müssen plötzlich ihre Umgebung ändern. Sie müssen alles Mögliche ändern. Das ist ganz schlecht für Kinder. Je eher es gewohnt bleibt, desto besser fürs Kind. Spiel und Ablenkung. Offenheit, sie brauchen Erwachsene, die ihnen auch was erklären, die sich trauen, ihnen was zu erklären. Sie brauchen Bewegung. Wenn jetzt zum Beispiel eine Schulklasse ist und die Schulklasse hat was Schlimmes erlebt oder einige Kinder in der Klasse, dann darf die dringend den Lehrern raten, machen sie mehr Turnstunden. Weil die Kinder werden nämlich nicht stillsitzen können. Die werden sich schlecht konzentrieren können. Die brauchen auch viel mehr Bewegung. Wir haben zum Beispiel Akutinterventionen mit Jugendlichen. Eine Katastrophe, wenn ich mit Jugendlichen in so einer akuten Situation bin und ich lasse die nicht frei laufen. Ich sperre sie in einen Raum ein und sage, da bleiben wir jetzt alle. Und keiner darf rausgehen. Wir dürfen keine Zigaretten rauchen. Dann drehen sie mir sofort durch. Das heißt, Bewegungseinschränkung ist ganz was Schlimmes in so einer Situation. Andere Kinder, Gleichaltrige brauchen sie. Kleinere Kinder brauchen Gleichaltrige, um sich abzulenken. Jugendliche brauchen Gleichaltrige, um mit denen zu reden. Wenn der 9-jährige Peter zu seinem Freund geht, unmittelbar nachdem der Papa gestorben ist, dann wird er vielleicht mit dem Freund gar nicht darüber reden, dass der Papa gestorben ist. Sondern einfach nur das machen, was sie normal machen. Fußball spielen, was auch immer. So tun, als wäre nichts gewesen. Wenn der 14-jährige Peter zu seinem Freund geht und der Papa ist gerade gestorben, dann wird er mit seinem Freund darüber reden. Mit hoher Wahrscheinlichkeit. Kann auch sein, dass er nur Fußball spielt. Aber er wird eher darüber reden. Ausdrucksmöglichkeiten, das heißt, Kinder und Jugendliche brauchen auch eine Möglichkeit, ihre Trauer zum Ausdruck zu bringen. Und das ist jetzt unterschiedlich. Während kleine Kinder eher Spielen brauchen als Ausdruck, Rituale, ist es bei Schulkindern und dann später vor allem bei Jugendlichen so, dass zum Beispiel Musik ein Ausdruck ist. Musiktexte sind ein Ausdruck. Gedichte sind ein Ausdruck. In Büchern ist eine Ausdrucksmöglichkeit drin. Es gibt viele Ausdrucksmöglichkeiten. Sie brauchen Erinnerungshilfen, da komme ich nachher noch drauf zurück. Und sie brauchen vor allem Grenzen und Struktur. Einer der Hauptfehler, den Bezugspersonen immer machen, ist, sie meinen, das Kind hat so was Schlimmes erlebt, jetzt darf ich nicht streng sein mit dem Kind. Gleichzeitig aber, wenn es jetzt bei mir wieder im Bett schlafen will, dann kriege ich relativ schnell einen Stress und denke, ich verwöhne das Kind. Das heißt, die Grenzen setzen die Bezugspersonen oft zu schnell bei der Zuwendung, aber zu wenig schnell bei der Aggression. Und das gibt da so einen blöden Teufelskreis, wo das Kind unsicher ist und gleichzeitig keine Grenzen bei der Aggression kriegt und dann schaukelt sich das ganz schön auf. Bei chronisch traumatisierten Kindern kurz noch, was ist da typisch? Das Schlimme bei den chronisch traumatisierten Kindern ist, die haben nicht nur das traumatische Ereignis erlebt, sondern die haben meistens bestimmte Grundfähigkeiten nicht aufbauen können. Wenn man jetzt so ganz banal sprechen, das Kind, das das singuläre Trauma erlebt, also das praktisch eine Bezugsperson verliert, ist jetzt im Allgemeinen vielleicht ein Kind, das hat schon mal ein Grundvertrauen aufbauen können zu seiner Umwelt, das hat schon Fähigkeiten, seine Emotionen selbstständig zu regulieren, das hat ein Selbstwertgefühl, das hat schon wichtige Fähigkeiten, die es braucht, um überhaupt mit dem Trauma umzugehen. Ein chronisch traumatisiertes Kind hat kein Grundvertrauen entwickelt, weil das hat ja kein Grundvertrauen zu den Bezugspersonen, wenn die Bezugspersonen genau das sind, das vernachlässigen oder ihm Gewalt antun. Das heißt, ihm fehlt das Grundvertrauen. Jetzt ist es bei solchen Kindern ganz, ganz schwierig, Beziehungen aufzubauen, weil die andauernd in Beziehungstests verwickeln. Das heißt, das Kind wird immer wieder probieren, mich so lange zu provozieren, bis ich die Beziehung abbrich. Es ist so wie eine selbsterfüllende Prophezeiung. Deswegen ist es bei den Kindern auch sehr häufig so, dass die von einem Heimaufenthalt, von einer Pflegefamilie in die nächste kommen, weil es keiner durchhaltet. Das Wichtigste für solche Kinder ist aber, dass sie die Chance haben, dass sie eine stabile Bindungsfigur kriegen, die das eben aushaltet. So lange, wie es halt braucht, bis man Vertrauen aufbaut. Und das kann ewig dauern. Das heißt, der Bindungsaufbau dauert sehr lang bei den Kindern. Und sie müssen grundlegende Fähigkeiten erst lernen. Deswegen ist bei den Kindern ganz wichtig, dass man, und auch bei den Jugendlichen, dass man überhaupt einmal ein Grundvertrauen zu einer Bindungsfigur schafft. Meistens brauchen sie eine therapeutische und pädagogische Begleitung, um zu lernen, mit ihrem eigenen Stress umzugehen und so weiter und so fort und diese basalen Fähigkeiten zu lernen. Gut, was sind so Fehler, die wir immer machen bei traumatisierten Kindern? Das eine ist, wir sind zu überprotektiv. Jetzt ist dem Kind was Schlimmes passiert, wir setzen ihm keine Grenzen mehr und wir trauen ihm auch nichts mehr zu. Wir tun übermäßig auf das Kind aufpassen. Jetzt ist es natürlich so, ist mir auch schon so gegangen, dass wenn so Ereignisse gewesen sind und ich war in einem Großschaden zum Beispiel, dann komme ich dann nach Hause, dann bin ich brutal überprotektiv mit meiner Tochter. Weil ich dauernd Angst habe, es kann was passieren. Ich bin eine Katastrophe. Wenn jetzt gleichzeitig noch uns beiden was passiert ist, dann ist es noch viel schlimmer. Das ist aber nicht gut fürs Kind. Das heißt, ich traue dem Kind nichts mehr zu. Das darf nicht mehr allein ausgehen, muss mich ununterbrochen anrufen, weil ich so eine Angst habe. Das ist oft das, was passiert, was für Kinder ganz schlecht ist. Zu wenig Grenzen. Man setzt ihnen keine Grenzen mehr, weil man denkt, meine Güte, das Kind ist so arm, also setzt man keine Grenzen. Zu konfrontativ. Eine der typischen Situationen ist, in der Akutsituation erlebe ich es oft, dass Erwachsene das Kind total schützen wollen, dass es ja nichts mitkriegt von dem, was passiert ist. Wenn wir zu der 5-Jährigen zurückgehen, die ich ganz am Anfang erwähnt habe, wo der Papa sich umgebracht hat, da sind wir reingekommen in die Wohnung, die Mutter sieht mich und sagt, wir sagen, er ist auf Urlaub gefahren. Das war so das Erste. Verstehe ich gut, logisch, ich will mein Kind jetzt schützen, ich will jetzt nicht, Ich fasse es ja kaum, jetzt will ich nicht, dass mein Kind da auch damit konfrontiert wird. Das ist das Typische in der Anfangssituation. Man versucht, das Kind vor einem Ereignis zu schützen. 3 Tage später ist auch das Typische wiederum, dass die Leute bei mir anrufen und sagen, meine Tochter, die sitzt die ganze Zeit vorm Fernseher und will mit mir nicht drüber reden. Ganz empört. Jetzt zuerst will ich sie schützen und will am besten, dass sie gar nichts mitkriegt. 3 Tage später regel ich mir aber auf, dass sie mit mir nicht drüber redet. Und das ist das, was wir als Erwachsene oft falsch machen. Das heißt, wir sind überprotektiv und dann sind wir aber viel zu konfrontativ, weil wir als Erwachsene immer die Vorstellung haben, wenn was Schlimmes passiert ist, dann müssen wir fest drüber reden und so können wir es bewältigen. Das stimmt nicht. Für ein Kind stimmt das nicht. Wenn was Schlimmes passiert ist, dann muss ich manchmal über bestimmte Sachen reden, die ich wissen will, aber nur dann, wenn ich das jetzt gerade wissen will. Und das ist nicht so wie bei Erwachsenen. Wenn ein Kind jetzt gerade was wissen will, dann ist das, wenn ich Auto fahre an der roten Ampel und dann schreit es von hinten aus dem Kindersitz. Aber nicht, da warten wir dann und dann setzen wir uns am Abend ruhig zusammen und dann besprechen wir das. So geht es nicht bei einem Kind. Und da ist man oft zu konfrontativ. Die Kinder müssen selber entscheiden, wann sie drüber reden wollen und wie sehr sie drüber reden wollen. Und wir sind zu wenig offen. Wir trauen uns nicht, Kinder die Wahrheit zu sagen. So. Deswegen, was soll man tun? Abwehr respektieren, dem Kind schon einen Schonraum schaffen. Das stimmt schon, das ist auch gut. Das Kind selber entscheiden lassen, wann es sich konfrontiert. Wenn sich das Kind konfrontieren will, aber auch immer schauen, dass es einen sicheren Rahmen hat. Wenn zum Beispiel ein Kind, das hat ein Gewaltereignis erlebt und das will unbedingt an den Ort des Geschehens zurück, weil es merkt beim Polizeiinterview, dass es muss Täterfotos zum Beispiel anschauen und es hat Angst, dass es sich falsch erinnert und deswegen irgendwas falsch sagt. Und dann kommt der Falsche ins Gefängnis. Das will sie nicht. Also will sie nur mal an den Ort des Geschehens zurück. In dem Fall raten wir der Mutter, wenn sie mit ihm hingeht, erst einmal, dass die Mutter sich auch noch wen mitnimmt. Und was man da vor allem raten ist, dem Kind muss man vorher sagen, da gehen wir jetzt nicht einfach hin, sondern das wird stressig. Da gehen wir hin, wenn du das willst. Aber wir können immer auch wieder raus. Wir können 10-mal hingehen, wenn du willst. Insgesamt geht das Kind 5-mal hin. Und es geht nicht wirklich bis zum Ort des Geschehens, aber es geht in die Nähe. Und die Mama ist immer dabei und es kann immer wieder rausgehen. Das heißt, wenn wir eine Konfrontation machen und das Kind das unbedingt will, dann nur, wenn der Rahmen hundertprozentig sicher ist. Nicht einfach reinrauschen, aber auch nicht einfach nur verbieten.